Achtung, hier spricht wer für Ihren Kreis. Zuständige 5G-Internet- und Funkreptiloide. Schalten Sie nicht ab. Das vorgesehene Programm wird im Interesse der öffentlichen Sicherheit ausgesetzt. Stattdessen spielen wir Heil dir im Siegerkranz, gefolgt von 8 Stunden Xavier Night.
Na, was ist denn da passiert? Ich entschuldige mich für die kurze Unterbrechung, da ist offenbar ein Eidechslein in die Leitung geraten. Nun wieder zurück zu unseren Freunden Mike und Alex. Lauschen wir gemeinsam ihrem Kaminzimmergespräch über Tautologien, Oxymora und Paradoxa, Alexens Beweisführung über die Rentabilität buchgewordenen Marketinggewäschs und Mikes berechtigten Zweifeln an der Eignung der Pappel als Galgenbaum. Wem das noch nicht spannend genug ist, darf sich auf Verschwörungstheorien und Attila Hildmann freuen, den Tiger King des Veganismus, der sich jüngst in die Fußstapfen seines Namensvetters zu treten bemühen scheint. Hopp, hopp.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 9.
Hast du schon mal was von Attila Hildmann gehört?
Den Namen kenne ich. Ich weiß jetzt nur nicht mehr genau, wie ich den verordnen soll. Ist das ein Kleinkünstler?
Also das ist quasi der Xavier Naidoo der veganen Küche.
Ach du Scheiße, ja natürlich, ich habe schon von dem gehört. Ja.
Also ne, da ist da, weiß ich nicht, dass das mit bloßen Augen von irgendeinem, wie soll man sich ausdrucken, irgendeinem Proll nicht zu unterscheiden.
Ne? Ist Attila Hildmann nicht der Typ, der vegane Küche im Sinne von nur überteuerte, krass exotische Rezepte und so in seinen Büchern irgendwie betrieben hat?
Also ich habe ganz am Anfang, also da ist wirklich schon lange dabei, muss man ehrlich sagen. Also da war so in Anfangszeiten des Internets, hatte der so eine ganz primitive Seite und da waren so vegane Rezepte drauf nach dem Motto, kauf die vegane Schlagsahne zum Aufschlagen und diesen vegan fertigen Tortenboden, schlag die Sahne auf, schmier das drauf und leg eine Erdbeere drauf. Voilà. So, ne?
Top.
Und ich glaube, hat sich schon irgendwie ein bisschen gesteigert. Also da hat dieses ganze Vegan-Ding so ein bisschen in die, wie soll man sagen, in die Wege geleitet, dass mir auch meine Tante Rosi ein Vegan-Kochbuch von Attila Hildmann schenkt. Weißt du? So die Oma, die Tante, die Mutti, die nichts mit den essenspolitischen Gefühlsregungen ihrer unmittelbaren Verwandtschaft anfangen kann, den hat er das irgendwie näher
ich
gebracht.
Ich habe so mitbekommen.
In der Tat irgendwie ein Verdienst, aber.
Ich habe das mitbekommen, dass der irgendwie der vegane Kochbuch-Shooting-Star war irgendwie. Also zumindest ist mir der Name geläufig und mir sind auch Antipathien ihm gegenüber schon offeriert worden, wozu ich natürlich nicht sagen konnte, weil ich mich mit veganer Küche quasi 0, nix auskenne und vor allen Dingen nicht mit den ganz persönlichen Befindlichkeiten und vor allen Dingen auch über die Frage, wie teuer Zutaten oder wie exotisch Zutaten sein dürfen in so einem Kochbuch. Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, weil ich bin rustikal. Also,
keine Ahnung, ja, also bin ich eigentlich eher auch. Ich bin auch eher so der Krautrouladen-Veganer. Ne? Mhm. Aber der hat irgendwie, keine Ahnung, ne? Vegan for fun, vegan for fit, was weiß ich, vegan for wahrscheinlich vor Dschihad, vor Sommersonnenwende, keine Ahnung. Vegan vor alles irgendwie.
Vegan vor Deutschland.
Ja, ne, und kauft sich da irgendwie einen Proll-Porsche davon mit Volllederausstattung und postet damit noch irgendwie in sozialen Medien rum.
Ja, das habe ich auch gehört, ganz genau.
Ja, egal. Und der ist jetzt gerade doll auf dem Xavier Naidoo-Trip. Ne? Also irgendwie habe ich gelesen, er will bewaffnet in den Untergrund gehen und für seine Freiheit kämpfen.
Was?
Ja.
Das musst du mir ausführen. Ich bin nur mal ganz kurz neues Schoki holen, weil ich...
Oh, frisst du schon wieder Schokolade, Alter?
Nur weil ich gehört habe, dass es beim letzten Podcast einfach so nett klang. wie ich da nebenbei vor mich hingeschmatzt habe. Weißt du, wir müssen dem noch so ein bisschen Kulisse geben.
Ja, das klingt so ein bisschen wie Kaminzimmergespräch für Arme, weißt du, wenn die älteren Herren so an der Zigarre schmauchen und reden, so was Joviales willst du dir damit verleihen oder was mit deiner Aldi-Schokolade hier?
Also jovial in dem Sinne jetzt nicht mit Aldi-Schokolade, aber dem Zuhörer das Gefühl geben, dass er hier willkommen ist. Weißt du, ihm ein nettes, warmes Heim offerieren, in das er jede Woche einmal zurückkommt. Ne? Das ist quasi Zuhörerbindung. Übrigens an dieser Stelle alles Gute zum Star Wars Tag.
Oh ja, ich habe heute schon bei Lego eine extra Bestellung gemacht. Die haben da mal ein extra Star Wars Modell und das werde ich dann... Ja, kaufe ich mir für teures Geld, baue es zu Hause auf und lasse es dann von meinem dreijährigen Sohn zerstören und Höchststrafen für Lego mit Playmobil-Sachen vermischen in einer Kiste.
Oh Gott, oh Gott. Keine Disziplin.
Ja, ekelhaft. Ja. Aber so passiert das. Dem ist das egal, ob das ein super Sternzerstörer für 500 Euro ist oder ein Duplo-Feuerwehrset für 10 Euro. Es fliegt beides gegen die Wand. Also so ist es leider. Aber auf jeden Fall Attila Hildmann. Und bei dem musste ich heute an den Satz denken, den ich mal von einer Psychologin gehört habe, dass Verschwörungstheorien am meisten was über denjenigen aussagen, der dieser Verschwörungstheorie anhängt. Ne?
Also ich habe letztens gelesen, dass also eine Umfrage wurde da gemacht. Es war so ein Marketingbuch gewesen, wo es so um nachhaltiges Marketing geht und weg von diesem ganzen Internet-Hypes und Social Media ausnutzen von Algorithmen hin zu irgendwas, was irgendwie eine Bedeutung hat. Und da ging es auch um psychologisches Experiment, inwieweit sich die Zustimmung zu einer Theorie ändert, wenn man erwähnt in einem Nebensatz, dass unterschiedliche Prozentzahlen von anderen Befragten dem zugestimmt haben. Also wenn man zum Beispiel sagt, diese Theorie ist so und so und 80% sehen das genauso, versus, ich glaube es waren 17% in dieser Studie, versus 17% haben dem nur zugestimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Proband diese Theorie übernimmt oder der zustimmt, höher. Weil man, also das Ergebnis davon ist, dass man sich gerne einer exklusiveren Gruppe zuordnen möchte. Also dass man sozusagen nach etwas sucht, das einem eine gewisse Identität gibt. Ne? Also daher finde ich ja die Bezeichnung der Identitären ganz passend, weil die ja auch nichts anderes gemacht haben, als sich irgendwie was zu suchen, wo sie sich in irgendeiner Form mit etwas beschäftigen konnten, das sie einzigartig gemacht hat, ne? Also beziehungsweise
aber dieses sich einzigartig in einer Gruppe zusammenschließen, das ist schon irgendwie was ist das, eine Tautologie oder ein Oxymoron? Oxymoron, ich verwechsel die beiden immer, du bist doch der Germanistiker.
Tautologie. Aber an sich ist es auch paradox, finde ich. Es ist auch gemeinsam, einsam, ist das Paradox oder eine Tautologie? Ich glaube, das ist ein Paradox.
Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, ja, da muss ich auch immer irgendwie schmunzeln. Ja, gibt ja auch so andere Experimente, keine Ahnung, dass wenn die vorher so beiläufig bei irgendwelchen Psychologietests einer Gruppe zugeordnet werden oder erstmal eine Fähigkeit bestimmt wird und die wird definiert, man wird der Gruppe zugeordnet und muss dann einen Test machen. Und dann ordnet man sich in dem Test, ist dann auch nachweisbar, dass man mit seiner eigenen zugeordneten Gruppe eher sympathisiert als mit irgendwelchen anderen Sachen oder so. Ne? Also, aber gut, ist Küchenpsychologie, für so ein Marketinggelaber gibst du Geld aus oder was?
Schon, ja. Ich habe, während du jetzt erzählt hast, ich habe dir natürlich nicht zugehört, ist mir auch eingefallen, dass Tautologie nicht richtig ist, sondern Oxymoron ist richtig. Weil Tautologie ist, das sind
Gegensatz.
Nee, falsch. Tautologie ist zweimal dasselbe.
Ah ja, tote Leiche und so.
Ja, genau, oder Oh Gott, jetzt habe ich an Freiwild gedacht. Frei und wild, aber das ist, passt nicht, das stimmt nicht. Das, oh Gott, wieso sind die in meinem Kopf? Nee, nackt und bloß beispielsweise. Ein Oxymoron würde eher passen, aber ich glaube trotzdem, dass es paradox ist. Mhm. Es ist, glaube ich, doch eher ein Paradoxon. Egal, egal. Wir schweifen ab.
Attila Hildmann. Oxymoron wäre sowas wie öffentlichkeitsscheuer YouTuber oder so.
Nee, Oxymoron wäre, wenn man, also weiß ich nicht, dann müsstest du ja das Wort YouTuber allgemeingültig definieren. Also dann müsste YouTuber ja immer gleichgesetzt sein mit Aufmerksamkeitshure oder so.
Naja, Entschuldigung, aber weiß ich, na gut, vielleicht gibt es auch irgendwelche Sadisten, die da jeden Tag auf YouTube gehen und sich ihren Niederschlag holen, weil da wieder keiner geklickt hat auf ihr Video. Leute, die sich daran hochziehen, aber das ist doch auf maximale Öffentlichkeitswirksamkeit, ja, oder?
Man macht das ja aber nicht, also ich spreche jetzt mal für mich, ich habe damit ja nicht angefangen, weil ich unbedingt in der Öffentlichkeit bekannt werden wollte, sondern weil es ein kreatives, ich meine, du hast ja auch nie angefangen, Musik zu machen, weil du unbedingt von allen angehimmelt werden willst auf der Bühne, oder?
Also nee, nicht auf der Bühne, aber ich hab das schon gemacht, weil ich meine Meinung so breit wie möglich treten wollte, ja.
Na, das war tatsächlich nicht mein Anspruch, also mir war das auch eigentlich sehr unangenehm, dass die Leute in meiner Schule dann sofort Bescheid wussten damals, weil es mir tatsächlich mehr oder minder um den kreativen Ausdruck dahinter ging. Es war halt wie so eine Art, es ist quasi wie ein Bildmalen gewesen, ne? Und das Bild, das hängt man dann irgendwo hin und dann sieht es dann jemand oder auch nicht.
Ja, aber warum lädst du dann ein Video hoch? Musst du es ja nicht hochladen dann. Das ist halt wie der Unterschied zwischen einem Bild malen und einem Bild ausstellen.
Na, das ist genau wie die Frage, wieso gibt man Konzerte? Na, man kann die Musik ja auch für sich selbst zu Hause klampfen, wenn man Bock drauf hat.
Genau. Ne? Ja, und du erzählst mir jetzt gerade, du willst das nicht Leuten präsentieren, aber gibst trotzdem ein Konzert.
Naja, wenn du zum ersten Mal was hochlädst, hast du ja keine Fans. Also du lädst es ja voll in den leeren Raum hoch. Und dann ist es eine coole Sache, wenn du es deinen Freunden zeigst und mit deinen Freunden da vielleicht auch mal zusammen was machst. Das war zumindest mein Anfang. Also bevor ich überhaupt mit den Videos so angefangen habe, wie ich die dann hochgeladen habe, habe ich tatsächlich einiges gemacht, was ich nicht hochgeladen habe. Zum Beispiel so Nachsynchronisation wie von Elsterglanz so. Ja, quasi, ja. Was die so gemacht haben, da haben wir viel gemacht in dieser Form. Oder halt also kleine Story-Videos. Und irgendwann habe ich dann halt mal das erste Video hochgeladen. Also tatsächlich war am Anfang noch nicht mal der Upload da. Ne? Mhm. Ja.
Mhm. Naja, okay.
Was mich wahnsinnig interessiert hat, wir sind jetzt wegen der Schokolade davon abgekommen. Wie war das jetzt mit Attila Hildmann, der will einen bewaffneten Widerstand? Was?
Ja, keine Ahnung. Also da gibt es, glaube ich, irgendein Bild, wo er so mit so einem M16 Sturmgewehr rumfuchtelt oder weil das wird wahrscheinlich eine Attrappe sein, keine Ahnung. Sind ja Kriegswaffen. Er kämpft für seine Freiheit hier, weißt du hier, From My Dead Cold Hands, bla bla bla, so das ganze Ted Nugent Programm.
Okay. Hat er auch einen Cowboy-Hut?
Nee, hat leider keinen Cowboy-Hut auch. Und da habe ich mir wirklich gedacht, also, ja, na wie gesagt, ne, also der hat gerade kompletten Kontrollverlust irgendwie, der Mann. Und so das Einzige, über das er sich gerade definiert, ist, dass er irgendjemanden erschießen kann, wenn er will. Und das hilft ihm halt gerade irgendwie nicht weiter, aber das ist so eine Entwicklung, die nehme ich gerade total oft wahr, also auch bei Politikern oder so oder Leute, die sich da irgendwie äußern, ne? Zum Beispiel zum Ende des Lockdowns, wie man wieder ins normale Leben zurückkehrt und wie soll das gehen und man kann doch nicht und es kann doch nicht sein und laberababa und die diskutieren da mit Leuten, aber dabei müssten sie ja eigentlich mit einem Virus diskutieren, ne? Also die werfen ihre Argumente gar nicht dem entgegen, dass die Fakten schafft, sondern nur jemand anderem, der die Fakten irgendwie aufzählt oder so. Und im Hintergrund ist irgendwie ein Virus oder eine Epidemie, der die ganzen Argumente und diese ganzen Anfeindungen oder oder ein vegan kochen mit Migrationswurzeln und einem Sturmgewehr völlig scheißegal sind. Ne? Also das ist, fand ich irgendwie krass.
Naja, also ich sag mal, die Frage, wie man jetzt weiter vorgeht, ist ja durchaus was, was man produktiv bearbeiten kann. Ne? Also, dass man jetzt anfangen muss, da mit Gewalt posen, auf sich aufmerksam zu machen, weil man jetzt sich in einer Situation sieht, wo man mit seinen anderen Inhalten keine Reichweite mehr erzielen kann, weil jetzt quasi jeder irgendwie aus allen Rohren schießt. Das täuscht ja nur darüber hinweg, dass man durchaus auch produktiv da vorgehen kann mit Maßnahmen, mit ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das Thema dieser App auch ein Thema, über das wir mal sprechen können, über diese Tracking-App, ob da Technologie vielleicht auch eine Hilfe sein kann für die Zukunft, dass man sozusagen eine Art, also so wie ich das bis jetzt verstanden habe, geht es ja im Endeffekt darum, dass man, wenn man mit Menschen in Kontakt gekommen ist, die infizierten Kontakt hatten, dass man darauf hingewiesen wird und sich dann dementsprechend raushalten soll oder mal testen lassen soll, ob man sich da infiziert hat oder nicht. Im Endeffekt so eine Art mobile Verpetzungseinrichtung, die dann quasi sofort
sagt,
wer der Aussätzige war, mit dem du jetzt in Kontakt gekommen bist. Ja, also ich erzähl dir mal eine Geschichte aus meinem Heimatdorf. Es gab nach den Gerüchten zufolge, gab es jemanden im Dorf, der Corona positiv getestet wurde. Das Dorf hat 900 Einwohner ungefähr. Und das sprach sich natürlich wie Lauffeuer rum. Es war dann auch sofort Schuldiger ausgemacht, wer denn diese eine Person gewesen sein könnte. Und das hat sich so rumgesprochen und die Reaktion auf diese Person, wenn sie in der Öffentlichkeit unterwegs war, war dann so krass, dass er dann ein Schild gebaut hat und direkt an sein Tor gehangen hat: Ich bin negativ.
Ich bin negativ. Das ist geil. Das finde ich so zur generellen Gemütseinstellung ist eigentlich ein cooles T-Shirt. Also von Negative Approach von der Band, das ist eins meiner Lieblingsshirts. Ich bin negativ. Typo negative. Das hat doch wirklich sowas ein bisschen von Lepra, oder? Irgendwie so dieses Aussätzigentum. Ich muss nachher gleich mal wieder die Leprosy von Death hören, habe ich schon viel zu lange nicht mehr gemacht. Aber klar, aber diese App ist natürlich effizienterer Weg als das, was irgendwie 5 Oschis vom lokalen Gesundheitsamt in Stuckenborstel mit einem Festnetzanschluss machen.
Also es wäre auf jeden Fall erstmal besser, wenn du die Spiritual Healing hören würdest. Vielleicht hilft das ja.
Ja, überhaupt, ne? Also was von Themen da alles schon beackert worden. Also ich habe da neulich irgendwie so einen TV-Preacher in USA und dann mit der Spiritual Healing oder so. Das ist ja wirklich aktueller denn je. Ich habe hier neulich gerade irgendwie vorhin, habe ich gerade gelesen über Dave Mustaine, einen Bericht über Dave Mustaine von 2014. Mhm. Ne? Und da hat er auch schon losgelegt. Obama ist in Kenia geboren und ein Moslem. Die amerikanische Gesundheitsbehörde bereitet sich auf eine Seuche vor. Und 9/11 war auch ein Inside-Job.
War das alles jetzt zusammenhängend? Also die Herkunft von Obama mit der Seuche oder waren das jetzt
alles? Die Herkunft von Obama hat, glaube ich, nichts mit der Seuche. Ich weiß nicht, ob das im Kopf von Dave Mustaine was mit der Seuche zu tun hat. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das so ein Teil seines Weltbildes, dass die Herkunft von Obama damit zusammenhängt, dass er ein Moslem sei. Obwohl er natürlich im Wahlkampf auch ganz, ganz vielen Christen hat raushängen lassen. Ne? Also war zumindest mein Eindruck. Ich weiß gar nicht, ist Obama ein Moslem? Nee.
Ist der nicht, oder? Eigentlich auch auf Hawaii geboren?
Ja, ja, aber ich glaube, sein Vater ist Afrikaner.
Ja.
Und die amerikanische Gesundheitsbehörde bereitet sich auf eine Seuche vor. Da bin ich kurz zusammengezuckt. Ne? Da hat man natürlich damals drüber gelacht. jetzt gut, ja, man weiß es nicht. Das ist ja auch, das ist ja auch irgendwie so das Komische. Ne? Einerseits behaupten solche Leute, das ist überhaupt nicht schlimm oder bestenfalls ein Schnupfen, wird alles übertrieben und dann ist es auf einmal irgendwie ein gezüchtetes Supervirus, was doch Teil einer Verschwörungstheorie ist. Mhm. Und dann regen sich die gleichen Leute auf, dass die Bevölkerung geschützt wird. Die gleichen Leute, also jetzt nicht Dave Mustaine, ne? Aber und die gleichen Leute, die dir dann in drei Sätzen vorher noch von der Umvolkung erzählt hat, ne? Da würde ich mir doch als Umvolker in der nationalen Umvolkungsbehörde denken, na, ist doch viel cooler, wenn die ganzen alten Deutschen sowieso wegsterben, da kann ich doch viel, viel schneller umvolken. Nee, und also gleich noch ein paar nächtliche Flugzeuge mit Flüchtlingen mehr bestellen. Das ist in sich alles so überhaupt nicht. Also das meine ich dann immer mit Schwurbelei, weißt du? Dass da ein Einsatz nicht weiß, was der andere ausgesagt hat bei solchen Leuten.
Also ich erkenne da schon ein sehr durchdachtes Konstrukt, ne? Weil es gibt ja ganz viele verschiedene Methoden, mit denen unsere reptiloide Weltregierung aus der Hohlerde heraus uns hier jetzt steuert. Zum Beispiel ist dir ja vielleicht aufgefallen, dass es momentan keine Chemtrails gibt, ne? Weil,
ja.
Warum? Weißt du das?
Wegen der Einschränkung des Flugverkehrs sicherlich, oder?
Nee, ach Quatsch, der Flugverkehr ist doch nur eingeschränkt, weil die keine Chemtrails mehr brauchen, Mike. Nein.
Ach, weil die schon verblödet ist, die Weltbevölkerung.
Nee, es gibt doch jetzt 5G.
Ah, gibt's jetzt auch auf dem Mount Everest, habe ich
ja
gesehen.
Ja, genau, eben. Jetzt ist das Netz dicht.
Nur in Deutschland
dicht.
Noch nicht.
Jetzt ist das Netz dicht. Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Also ich habe
eben mitten in der thüringischen Kleinstadt versucht zu telefonieren und habe keinen Empfang gehabt. Ne? Und das lag nicht an mir. Also du musst mal.
Vielleicht befindet sich in Thüringen so viel Alu, dass da einfach alles abgeschirmt wird.
Ja, nee, aber mal ganz im Ernst, also wenn mit so einem Geschäftsreisenden im ICE, da habe ich echt immer Mitleid, ne? Also wenn man die Leute hört, wenn sie gerade ihren Chef oder irgendeinen Kunden am Telefon haben, und dann tausendmal unterbrochen werden. Und also
Deutschland ist da echt heftig. Deutschland ist echt heftig. Also ich saß mal vor 3 Jahren, hatten wir einen Unfall in Slowenien, in den Bergen. Mhm. Das Zimmer in einer Schneewehe stecken geblieben. Und ich dachte so, scheiße, jetzt sind wir aufgeschmissen. Da kommen wir doch nie wieder raus. Also das Internet dort war so gut, ich hätte sogar live streamen können, die ganze Angelegenheit. Also, ne, mitten im Nirgendwo, da sind keine Städte in der Nähe gewesen, nichts. Der nächste Ort hatte vielleicht 100 Einwohner. Am Ende eines Tals, wo sich ein Fluss quasi den Weg aus einem Höhlensystem herausbrach, war so eine Burg, ich weiß nicht, vielleicht kennst du die, hast du schon mal gesehen. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen.
Warst bestimmt auf dem Weg zum Metal Camp, oder?
Das ist in der Nähe von Tolmin gewesen, tatsächlich. Nee, das war aber im Winter. Da waren da die Winter Days of Metal damals. Und da sind wir im Zuge dessen unterwegs gewesen. Ja, selbst da war das Netz besser. Tatsächlich, und du wirst es dir nicht vorstellen können, aber es haben jetzt schon, ich kenne jetzt die aktuellen Zahlen nicht, aber knapp 100 Mobilfunkmasten in Europa gebrannt. Weil die 5G-Gegner die angezündet haben. Die meisten davon in Großbritannien tatsächlich.
Okay, ja, also ich muss ehrlich sagen, also ich kann mir nicht denken, dass es gesundheitsförderlich ist, sowas. Ne? Also, aber warum brennen die Leute das an? Denken die, das ist gesundheitsschädlich oder ist das irgendwie noch zur genaueren Überwachung? Oder?
Nee, also im Zuge von dieser ganzen Covid-19-Geschichte. Ist 5G, also ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt mit diesen Verschwörungstheorien, die jetzt ja um die Corona-Geschichte so aufgekommen sind. Und 5G ist sozusagen der Ersatz für diese Chemtrails. Das Problem ist aber, es führt zu Strahlungskrankheit. Und die Strahlungskrankheit sind die Symptome von Corona.
Ach so.
Ja, das ergibt alles Sinn, Mike. Du musst einfach nur die verschiedenen Puzzlestücke nehmen und zusammenfügen. Und
warum beschäftigst du dich mit sowas? Machst du da ein bisschen Arbeit, ist deinem Video gerade oder?
Nee, tatsächlich, das Video habe ich schon veröffentlicht zu dem Thema. Das kam im Zuge der Xavier Naidoo-Sache.
Ach so.
Weil ich mir dann ein paar Kommentare durchgelesen habe, die dann zu dem zu meinen Kommentaren gegenüber Xavier Naidus Kommentaren kam. Mhm. Ne? Und da habe ich mich dann doch ein bisschen intensiver damit auseinandergesetzt, weil ich mir dachte, ja, ich muss ja verstehen, was die da von sich geben in den Kommentaren.
Also, nee, also da ist ja Attila Hildmann noch richtig sympathisch dagegen. Ich war früher auch immer ein großer Anhänger von Dr. Axel Stoll. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt.
Ich kenne die Videos.
War ja fast schon niedlich, ne? Und man hat auch so ein bisschen schlechtes Gefühl gehabt, weil das ja wirklich offensichtlich jemand war, der psychische Probleme hatte. Ne? Aber so diese dass sich da jemand hinsetzt und so diese Gefolgschaft, die er da um sich geschart hat, das war eigentlich das, was mir immer besonders viel Freude bereitet hat. Ne? Also wenn er da irgendwo von UFOs in der Antarktis erzählt und einem Russenpanzer, der 500 km/h fährt und
ja, genau.
Was weiß ich, irgendwelche Sachen.
Wobei ich diese ganze Thematik mit diesen Superwaffen zum Zweiten Weltkrieg oder irgendwelche Aliens oder Geheimbasis in der Antarktis und so, ich fand das immer zumindest sehr spannend, weil es sich quasi wie so ein rückwärtsgewandter Science-Fiction-Roman
ja,
alles
so,
las.
So also Retro-Style ist das irgendwie ein bisschen, ne? Das ist schon.
Ja, so 70er Jahre Sowjet Science-Fiction, so gefühlt.
Weil du vorhin auch sagtest, so die Puzzleteile zusammensetzen irgendwie, ne? Das kommt mir vor, als ob das so Puzzleteile sind, die alle quadratisch sind. So, und die gleiche Farbe haben, die passen natürlich immer an allen Ecken und Enden zusammen, weißt du, so ein wirklich so ein Puzzle für ganz schlicht Begabte.
Ich glaube, dem liegt zugrunde, dass sich das alles aus Ängsten speist und diesen Ängsten immer etwas systematisch Ähnliches zugrunde liegt. Also diese Narrative speisen sich aus ureigenen beziehungsweise gesellschaftlich bedingten Ängsten, die eben von Generation zu Generation vielleicht sich dem modernen Phänomen anpassen, aber doch irgendwie eine gemeinsame Quelle haben und auch, sagen wir mal, von ähnlich gestrickten Persönlichkeiten ausgehen. Und dementsprechend findet man das halt dann immer und immer wieder nur in abgeschwächter oder abgeänderter Form.
Ja gut, da gibt es ja genug Untersuchungen, darüber. Also mich interessieren da immer nur so diese Blüten, die da auf diesem Schlammsee ab und zu mal aufblühen, ne? So Xavier Naidu oder jetzt gerade wieder Attila Hildmann. Also das finde ich immer sehr, sehr amüsant, ne? Also wer sich da gerade, also Attila Hildmann zum Beispiel ist meine Diagnose, das ist einfach nur ein ganz, ganz kleiner verkümmerter Penis, ne? Also wenn du mit Porsche und Sturmgewehr den Systemumsturz planst, dann frage.
Es ist lustig, weil du dann sozusagen Symbole von zwei der Grundsäulen dieses, zumindest dieses deutschen Systems.
Ja, nur, ich meine, was plant der? Der will mit Knarre in den Untergrund gehen. Gibt es da eine Tiefgarage für seinen Porsche oder was für ein
Untergrund? Der ist ja schon sehr, sehr tief. So ein Porsche, da liegst du auf jeden Fall sehr
aber
tief.
Aber das hat natürlich, also so weit denkt der nicht, ne? Aber das hätte dann natürlich schon auch wieder so eine, ja, fast einen nostalgischen Anstrich, ne? So RAF, diese Stadtguerilla, ne? Also nicht irgendwie wie die kolumbianische FARC oder so im Dschungel oder irgendwo JWD, Untergrundkrieg von irgendwo, sondern mitten in der Stadt, wo dich gar keiner findet, ne? Also so voll among the living. Da den Guerillakrieg lostreten im Herzen des Feindes, ne? Und auch dort existieren. Also ne, quasi unter dem Goethepark in Weimar oder so, ne? Keine Ahnung. Das hat da ja fast schon irgendwie so ein bisschen was Romantisches. Hast du schon mal geschossen mit einer Wumme?
Nee. Also nicht mit einem Sturmgewehr.
Kannst du diese Faszination, was heißt nicht mit einem Sturmgewehr, also mit einer Handfeuerwaffe oder mit einer Kurzfeuerwaffe?
Nee, was man halt so mal, so Luftgewehr, Klimbim-Zeug.
Also.
Also natürlich nichts Richtiges.
Nichts Richtiges. Ne? Es hat eine echt komische Faszination.
Naja, vielleicht, es macht halt Bumm und es gibt einen Effekt.
Ja, genau. Dabei. Und das spricht da wirklich Instinkte in dir an. Ne? Du machst Bumm, an der anderen Seite geht was kaputt und das warst du. Du hast das
eine Ermächtigung ja, sozusagen.
Ja, du hast so dieses Zerstörungspotenzial irgendwie in der Hand. Ne? Und da kann ich, also wie diese Heinis, die da, wo war das, in Michigan oder wo, die jetzt ins Parlamentsgebäude eingedrungen sind mit Sturmgewehren und so in USA.
Wo weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe nur die Bilder gesehen und dachte mir, okay.
Ja, also, weil ich weiß es nicht genau, aber war irgendwie sowas, was nach Flint, Michigan passen würde, keine Ahnung. Aber ich weiß jetzt nicht genau, ob es dort war, aber das musst du dir mal überlegen, wie weit das da schon ist. Ne? Also wirklich ins Parlament dringen bewaffnete Kräfte ein. Also das ist passiert in Ländern, die ganz doll und nah am Bürgerkrieg sind. Ne?
Naja, wie also bei Pablo Escobar, der da da einmarschiert ist, um seine Gerichtsakte zu vernichten.
Schredder hat er mitgebracht.
Gleich das ganze Gebäude abgefackelt.
Ja, ne, das ist schon. Das ist schon echt interessant, aber wie gesagt, check mal, Attila Hildmann ist lustig. Also der macht sich gerade richtig zur Pfeile.
Ja, ich würde sagen, Video für morgen incoming auf jeden Fall.
Oh ja, aber ich glaube, da wirst du mehr Konsens ernten als mit Xavier Naidoo. Also da hast du nicht diesen, weil das der Typ ein Sprallo ist, das hat er ja auch schon mehr, gut, hat Xavier Naidoo auch schon mehrfach eindrucksvoll nachgewiesen und trotzdem folgen ihm da irgendwie die Leute. Aber ich denke mal, bei Attila Hildmann ist es noch mehr einfach nur Publicity. Ne? Ich meine, wir reden ja jetzt auch gerade über ihn, sonst würde kein Schwein über ihn reden, weil...
Ich wollte gerade sagen,
er ist halt du interessierst nicht. Dich sicherlich nicht für das Erdbeertürzchen-Rezept, was ich dir vorhin erzählt habe. Und seine Hamburger schmecken auch scheiße. Deswegen irgendwie, aber... die Leute drehen langsam durch. Ich habe so das Gefühl, die drehen langsam durch und die Politiker merken das auch.
Ja, deswegen ist jetzt hier ab 11. Mai ist bei uns in Sachsen-Anhalt, zumindest in Halle sind die Gast. Nee, also ich weiß es in Sachsen. Ich glaube auch in Halle sind die gastronomischen Einheiten dann wieder offen und auch die Läden öffnen jetzt. Egal wie groß. Und ab Mittwoch ist zum Beispiel auch IKEA wieder offen bei uns. Beziehungsweise fast in ganz Deutschland machen die jetzt, glaube ich, am Mittwoch auf.
Na Gott sei Dank.
Endlich wieder was umbauen in der Wohnung. Ne?
Na Gott sei Dank. Also wenn IKEA wieder aufmacht, dann ist die Welt ja gerettet. Ich glaube, die machen auch mehr Umsatz mit Essen als mit Möbeln, ne? Kann das sein?
Ja, aber das ist noch zu. Nee, tatsächlich ist das Geschäftsgeheimnis, oder naja, Geheimnis ist es nicht, aber das, was IKEA zum Erfolg geführt hat, sind diese ganzen kleinen Streuartikel. Weil die wenigsten Leute ja tatsächlich Möbel kaufen, sondern dass eher so das Feeling, dieses kapitalistische Erlebnis ist, da durchzugehen und theoretisch was kaufen zu können, aber es nicht zu tun und dann sich halt mit einem Schuhlöffel oder so zu begnügen und trotzdem dann quasi den Erfolg des Jäger und Sammlers zu haben.
Ja, also quasi wie der Ferrari-Anhänger am VW-Autoschlüssel.
Ja, ja, herrlich, herrlich. Oder das Porsche, der Porsche-Schlüsselband für den alten Sprinter oder so.
Ja, komm, du als Dreier BMW-Fahrer, du hast doch bestimmt auch einen Alpina-Shirt zu Hause, oder?
Es ist nur ein Einser und davon echt? Nur der kleinste.
Ey, und mit sowas telefoniere ich, Junge. Das passt jetzt überhaupt nicht zu meiner linksgrünen versifften Attitüde. Ich bin vor zwei Tagen hat mich ein Kumpel besucht, der arbeitet bei AMG in der Entwicklung. Der hat mich mit einem AMG GTC besucht. Also das Teil ist wirklich eine Waffe. Also meine Fresse. Das ist so ähnlich wie mit einem Sturmgewehr schießen. Es ist total faszinierend, obwohl es was ist, was ich eigentlich total sinnlos finde. Aber wenn es dann so vor dir steht, ist schon geil. Also alter Falter. Und da ist ja auch die Aufmerksamkeit der Nachbarn gewiss, ne? Wenn man das Teil mal anlässt. Apropos Aufmerksamkeit der Nachbarn. Ich habe jetzt die letzten Tage im verlängerten Wochenende ein Hochbeet gebaut im Garten.
Was ist das denn jetzt für ein Themawechsel, Alter?
Und
ich war gerade hier bei relevanten Themen. Ich wollte jetzt hier gerade von dem Harari, ja, von dem kleine Geschichte der Menschheit sprechen und wie quasi diese ganzen Dinge, die sowas wie diesen kapitalistischen Jäger- und Sammlertrieb, ne, wie das daran angelegt ist in unserer Natur und den Hunderttausenden von Jahren, die wir als Jäger und Sammler existiert haben. Egal, dann reden wir jetzt über dein Hochbeet.
Da merkt man, dass du noch nicht verheiratet bist, weil dieser Trieb wird dich zum Hochbeet bauen führen.
Die finale erwähnen, Konsequenz von allem.
Dass die Hochbeet. Aufmerksamkeit der Nachbarn auch durch Hochbeetbau auf dich gelenkt wird, weil da kommt aus jedem Zaun ein Kopf hoch und hat irgendeinen beschissenen Tipp für dich und weiß es irgendwie besser. Also da könntest du durchdrehen. Also wirklich, ich musste echt die Nagelzange ganz fest an mich halten. Ne? Aber egal, ich wollte du hast ja gerade zur Landung von deinem Exkurs angesetzt. Entschuldige bitte.
Nee, also ich glaube auch dieses Aufmerksamkeitsding durch laute Geräusche ist da irgendwo in der menschlichen Natur angelegt. Egal. Also ich glaube, dass momentan man mit allem Aufmerksamkeit seiner Nachbarn generiert. Und ich glaube prinzipiell, wenn man in irgendwie einer Vorstadtsiedlung oder einem Dorf wohnt, dass man sowieso mit allem, was man tut, immer von allen Nachbarn begutachtet wird. Also
ja.
Da ist man ja nie sicher vor dem interessierten Blick.
vor dem fachmännischen Blick vor allem. Ne, also, verstehe mich nicht falsch, ne? Ich verstehe mich wirklich super mit dem Nachbarn. Das ist das größte Glück, wenn du coole Nachbarn hast und da irgendwie kein Krieg in der Tonne ist. Ne? Da habe ich in meiner Ausbildungszeit beim Gericht oft genug mitgekriegt, irgendwelche Nachbarstreitigkeiten. Das ist nichts Schönes, also so ist es zum Glück bei mir nicht. Aber es hat halt wirklich jeder einen gut gemeinten Rat und einen Tipp und wie es bei ihm besser funktioniert hat oder so. Ne? Und du willst es halt einfach nur machen, wie du es in dem beschissenen YouTube-Video gesehen hast. Und das ist schon schwierig. Ne? Und wenn du es dann anders machst, dann ist dann, ja gut, mach nur. Aber dann wird es halt scheiße. So mit dem Unterton kriegst du dann die Tipps zugeschoben.
Ich wollte gerade sagen, das würden sie auch so nicht sagen, ne? dass die andere Option eigentlich kacke ist. Aber sie entziehen dir dann sozusagen die Billigung oder sowas.
Ja, man hat dann den Account bei der Fachberatung des Nachbarn nicht mehr. Ne? Also da brauche ich dann auch nicht das nächste Mal wegen Rasenmähermesserschleifen ankommen oder so.
Boah, deine Lebenswelt ist so komplett nicht meine Lebenswelt.
Du wirst schon wieder aufs Dorf zurückkehren aus deiner pulsierenden Metropole Halle an der Saale. Wirst du in dein kleines Corona-verseuchtes Dorf zurückkehren.
Nein, er war negativ. Ich möchte es an der Stelle nochmal für alle kundtun, er war negativ.
Na, hat er sich dann selber testen lassen oder was? Oder kam das Gerücht nur auf, weil er einen Test hat machen lassen oder er oder sie oder?
Nee, also tatsächlich glaube ich, war er in Österreich im Skiurlaub musste dann quasi prinzipiell getestet werden und dann ging das Gerücht um. Ja.
Ach so, das war jetzt nicht der bucklige alte Dorftrottel, den so, da sowieso immer an allem schuld ist, wenn mal eine Ziege verschwindet oder so, quasi der Sündenbock des Dorfes, sondern das war jemand relativ ganz Normales. Ja.
Nee, es gibt ja immer neue Sündenböcke, weil die werden ja irgendwo an der nächsten Pappel aufgehangen. Also, ne?
Ja, okay. An der Pappel. Hoffentlich hält das.
Nee, ich überlege jetzt auch gerade, ob man jemanden effektiv an der Pappel aufhängen könnte. Wir haben nur relativ viele Pappeln früher im Dorf gehabt. Die sind aber alle schon umgefallen. Deswegen. Na, die sind, weißt du, es gab ja irgendwann so um 1900 so ein Infrastrukturprojekt des Deutschen Reichs, wo ganz viele Eisenbahnlinien, Landstraßen und so weiter und so fort ausgebaut worden sind in unserem Bereich. Mhm. Da wurde unter anderem ein Flughafen angelegt, also so ein Flugfeld, die, wie gesagt, die ganze Eisenbahnlinie, überall wurden Alleen gezogen mit Kirschbäumen zur Volksverköstigung. Mhm. Also da gab es tatsächlich Obst für alle de facto, damit die sich dann quasi nebenbei noch irgendwie was abknapsen konnten. Also ich könnte mir vorstellen, dass das nee, das war ja natürlich vor der Krise, das ist ja Blödsinn. Nee, keine Ahnung, warum die das in dem Fall gemacht haben, aber es war keine blöde Idee, weil die Kirschen, die sind immer noch sehr lecker, die man da so sich
vom Baum sammeln kann. Also deine Obstbaumallee war jetzt eine geistige Einbahnstraße, ne?
Wieso?
Oder Sackgasse, sagen wir mal so. Was von einer Krise redest du?
Nee, ich habe jetzt gerade über die 20er nachgedacht und beziehungsweise 1918 und Hunger, Winter und so weiter und so fort. Aber das war ja vorher, ja.
1918 war vor 1920, ja.
Ja, aber die Errichtung dieser infrastrukturellen Verbesserung, die war vor dem Krieg.
Okay, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ja,
also meine Oma hatte eine geile Zeit in 20ern, glaube ich. Also
ja, dabei muss man aber sagen, dass es ja nicht die ganzen 20er waren, die gut waren. Es waren ja eigentlich nur 5 Jahre, wenn du so willst.
Ja, war damals, weiß nicht, könnte das schon ein Zehntel deines Lebens gewesen sein, ne? Also muss man ja auch irgendwie sagen, ja, natürlich wird das jetzt so überhöht dargestellt in Babylon Berlin oder was weiß ich, in irgendwelchen Serien, die Leute haben ja nur noch Geschichtsbilder aus irgendwelchen Serien, genauso wie der geneigte Amerikaner, alles, was er aus dem Holocaust weiß, über den Holocaust weiß, weiß er von Steven Spielberg. Es ist wirklich so, also wenn man sich da mit Leuten unterhält oder so und erzählt da irgendwie, hast du davon gehört oder das, nee. Und wenn du dann sagst, ja, aber hier wie in dem Film, ah ja, ach so, alles klar.
Okay, krass. Ja. Ich frage mich halt auch, ob jetzt diese Corona-Krise so ein bisschen die eine Situation schafft, wie sie zu Beginn der 20er bei uns war. Also, dass wir jetzt in eine politisch sehr instabile Situation schlittern, weil jetzt sozusagen eine Art Zusammenbruch oder Krise stattfindet. Also vielleicht auch eher so diesen Endzwanziger nach dem Börsencrash. Also wir hatten ja am Anfang, also wir hatten ja 1918, 1919 hatten wir ja eine krasse Krisensituation. Mit Kapp-Putsch und was es da alles gab. Und dann hat sich ja erstmal wieder alles ein bisschen stabilisiert und dann kam ja die nächste Krise mit dem Börsencrash und der Hyperinflation. Die Frage ist halt, ob wir jetzt sozusagen ein Revival der politischen Unsicherheit in Deutschland erleben werden, die an die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts erinnern könnte.
Naja, ich glaube eigentlich eher nicht in die Richtung. Also es wird, glaube ich, politische Verhältnisse eher zementieren, ne? Also darauf ist man ja jetzt schon bedacht, dass man den Leuten irgendwie so weit wie möglich die Angst nimmt und schmeißt da die Geldpresse an und auf einmal sind alle die kapitalistischsten Unternehmen auch sozialistisch, ne? Und holen Staatshilfen ein und lassen sich Kreditbürgschaften vom Staat geben und so weiter. Also ich denke, es wird die politischen Verhältnisse eher zementieren, weil ich nehme das auch immer noch so wahr, dass zum Beispiel die Umfragewerte von Angela Merkel, die stützt so eine Krise jetzt eigentlich in der breiten Bevölkerung, ne? Also du darfst immer nicht so diese 20% wankelmütiges Volk, die sich da auf Facebook auskotzen irgendwie, das ist ja immer noch nicht die Mehrheit an der Wahlurne. Ne? Also, dass da eine politische Instabilität dadurch einzieht, denke ich nicht. Also nicht auf einem politischen Level, aber ich habe das neulich mit einem Kumpel, dem sollte ich vor einiger Zeit, also schon 1-2 Jahre her, aber da hatte ich mal in einem Seminar eine Diskussion mit dem, erklären, wie dieses Gefühl, wie man sich so alltäglich in der DDR gefühlt hat. Ne? Und da habe ich den neulich vor 2-3 Tagen mit dem telefoniert und habe gesagt, ey, du kannst es jetzt ein bisschen mit der DDR vergleichen. Ne? Du musst, wenn du wusstest nicht, wenn du zu einem Geschäft kommst, okay, muss ich erstmal Schlange stehen. Ne? Also nicht, weil es da was nicht gibt oder so, sondern du musstest erstmal Schlange stehen, so dieses Gefühl, auf alles irgendwie warten zu müssen, wegen irgendwas Schlange zu stehen. Dann dieses Gefühl, so kurz nachdem alle angefangen haben zu hamstern oder so, du gehst in den Supermarkt und kaufst nicht, was du willst, sondern kaufst, was es gibt.
Also ja, ganz so schlimm ist es ja nun nicht. Also ja,
in bestimmten Sachen. Ey, ich wollte auch, keine Ahnung, ich wollte Zucchini kaufen, gab's nicht. Habe ich grüne Gurken mitgenommen, weil die wahrscheinlich
sieht ja ähnlich aus.
Am ähnlichsten aussahen. Ne? Nee, aber jetzt im Ernst, oder du gehst in den Laden und kaufst immer 4-lagiges Klopapier, aber du gibst dich dann auch mit 2-lagigen zufrieden, weil es das Einzige ist, was es gibt. Und dann zur Endzeit der DDR, als dann die Wende kam, jetzt als Selbstständiger diese Gefühle von Unsicherheit, von Existenzbedrohung, du weißt nicht, was kommt, wie es weitergeht, wie irgendwelche Sachen entschieden werden, wie sich Märkte entwickeln, das haben auch viele Leute zur Endzeit der DDR irgendwie gehabt. Ne? Und dieses Gefühl, was du jetzt auch gerade hast, wie du zu Hause sitzt bei deiner Sommerurlaubsplanung, die Reisefreiheit. In welches Land kannst du reisen? Wie kannst du reisen? Du hast das Geld zwar, aber hast keine Möglichkeit, irgendwo hinzukommen. Es wird dir nicht ein Visum verwehrt, aber es ist, herrschen Reisewarnungen und du darfst eigentlich nicht. Ne? Also das ist schon so ein ganz kleines Gefühl von einem realsozialistischen eingesperrt sein oder limitiert sein, sagen wir mal, wollen wir es mal so neutral nennen, kann man da eigentlich schon bekommen. Ne? Nur ist es jetzt halt ein real epidemisches, real kapitalistisches limitiert sein, keine Ahnung. Aber so kann man das schon ein bisschen vergleichen. Ich glaube, und das ist für viele Leute das allererste Mal, dass die im Leben sowas erfahren, ne? Gerade in Westdeutschland. Ich weiß nicht, denkst du, dass da vielleicht deine Eltern, unsere Eltern, älteren Verwandten und Bekannten, weil sie das schon mal mitgemacht haben, solche Umbrüche und Veränderungen einen ganz kleinen mentalen Vorteil haben? Oder drehen die deshalb extra nochmal durch?
Ich denke, dass die alle viel entspannter sind als meine Generation. Ich muss auch sagen, dass sich das sehr, sehr unangenehm anfühlt, jetzt de facto in Deutschland eingesperrt zu sein momentan. Ne? Obwohl es ja quasi noch nicht relevant ist. Ich meine, ich reg mich jetzt darüber auf, dass ich jetzt ein halbes Jahr nicht im Ausland war, was für meine Eltern beispielsweise völlig irrelevant ist, weil die, wie oft waren die im Ausland? Also in ihrem ganzen Leben? Also vielleicht so viel wie ich letztes Jahr.
Ja, ja, natürlich, klar. Also man redet ja auch davon, ne? Damals hast du natürlich für einen Flug ein Jahr lang gespart für den Urlaub, ne? Und nicht, weil da irgendein 99-Euro-Angebot aufpoppt, einfach mal auf Kaufen geklickt. Ne? Noch ein Thema, zum Beispiel die Impfpflicht, die es in der DDR gab, ist ja auch so eine Sache, mit der sich ganz viele Freunde jetzt nicht an, Leute nicht anfreunden. Oder was heißt ganz viele Leute, da täuscht vielleicht auch der Eindruck. Aber ist ja schon ein Reizthema auch, Impfpflicht, ne?
Na, die wollen uns ja chippen, ne? Dass wir sozusagen alle überwacht werden können oder gedankengesteuert oder was auch immer, oder dass wir jetzt dann alle Autisten wären, keine Ahnung. Da gibt es ja auch immer die verschiedensten Theorien,
gut, was mit Impfung passiert. Ne? Also.
Ja, genau. Ne? Ich habe heute auch gelesen, dass man davon ausgeht, dass vielleicht die Impfpflicht in der DDR dazu geführt hat, dass jetzt im Osten die Corona-Fälle so viel weniger sind als im Westen.
Ja, weil ist natürlich eine steile These. Ne? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Gibt es Leute, die da sicherlich mehr davon verstehen, aber das ist so, das Level kann sein, kann aber auch nicht sein. Ne? Wer will das jetzt gerade beweisen? Da gibt es die Studienlage dazu nicht vorhanden.
Nee, also, das ist so dieses, okay, wir haben hier zwei Dinge, die irgendwie im gleichen Raum stattfinden und man weiß nicht, ob es überhaupt eine Korrelation geben kann. Deswegen wird dann mal auf der Jagd nach neuen Schlagzeilen.
Eine Meldung passt super als irgendwie geschwurbeltes Meme in irgendeine Facebook-Gruppe, Ossi und stolz darauf oder irgendwie sowas. Ne?
Du sprichst das wirklich Meme aus.
Du sagst doch auch Chemtrails. Als ob da einer eine Kiste Champignons aus dem Laderaum vom Flugzeug schmeißt.
Ja, weil du es Chemie aussprichst?
Chemie.
Siehst du? Also sind es Chemtrails.
Nee, es ist ja aus dem Englischen und da heißt es nun mal Chemical und nicht Chemical. Hm? Ja. Ja, da kannst du nichts, da kannst du nichts sagen.
Gut, mit diesen abschließenden Worten verabschieden wir uns für diese Woche von euch. Und ich bin gespannt, wie sich die ganze Situation bis nächste Woche so verändern wird. Ich denke, es liegt Veränderung in der Luft. Ne? Und na gut, Mike, dann bleib gesund. Fahr schön mit deinem AMG, wie auch immer.
Nö, ich gehe jetzt zum Hochbeet. Alles klar. Hau rein. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.